Ja, das war Christmas Lullaby. Lullaby, Lullaby wahrscheinlich, ne? Ein Weihnachtswiegenlied. Wir sind jetzt schon so ein bisschen in die Zukunft gebeamt worden. In 2 Wochen ist Heiligabend und da passt dieses Lied dann so richtig rein, wo es um das neugeborene Kind geht und die Mutter, die Maria. Und vielleicht seid ihr schon selber so ein bisschen reingebeamt worden in so eine weihnachtliche Festtagsstimmung, so unterm Weihnachtsbaum im Schein des Kerzenlichtes nach einem guten Weihnachtsessen und vor der Bescherung. Aber eigentlich ist noch nicht Weihnachten. Eigentlich ist noch nicht Zeit für so eine Stimmung. Wir sind in der in der Vorweihnachtszeit oder im Advent? Ich habe den Eindruck, dass dieser Begriff Advent immer mehr verschwindet und man gerade auch im säkularen Bereich immer mehr von der Vorweihnachtszeit spricht. Und was ist diese Vorweihnachtszeit? Es ist nichts anderes wie die Vorbereitung auf das Fest in Form von Einkäufen, Wohnungsputz, Arrangements, wann man wo wen besucht und all solche relativ äußerlichen Dinge. Advent steht auch für eine Vorbereitungszeit, aber für eine innere Vorbereitungszeit, die eine ganz andere Tonlage hat wie Kaufhausmusik und Geschenke. Die Adventszeit steht im Kirchenjahr für eine Zeit, wo es um die Erwartung geht, dass Gott eingreift, dass er kommt, aber wo man auch deutlich hören kann, dass es noch nicht so weit ist. Im Kirchenjahr werden für diese Zeit oft recht ernste Texte rausgesucht. Texte, die so gar nicht festlich daherkommen und auch heute geht's uns so. Der alte Text, mit dem wir uns heute beschäftigen, steht im 3. Teil des Jesaja-Buchs. Er ist sowas wie ein Psalm, also ein gesungenes Gebet, aber kein sehr fröhliches Gebet. Eher eins, das tief blicken lässt, das zeigt, dass es dem Beter nicht so gut geht und dass es zwischen Gott und dem Beter auch nicht so richtig gut geht. Hinter dem Beter steht wahrscheinlich ein ganzes Volk, das Volk Israel, bei dem es in der Zeit, wo das geschrieben wurde, wirklich nicht so gut gelaufen ist. Die Juden hatten zu dieser Zeit gerade eine Gefangenschaft in Babylon hinter sich. Sie durften irgendwann wieder zurückkehren, aber was sie daheim angetroffen haben, waren keine blühenden Landschaften, sondern eine Trümmerwelt. Jerusalem lag in Trümmern, der Tempel lag in Trümmern. Es war eine Zeit von einem mühsamen Neuanfang, belächelt von den mächtigen Völkern drumherum, auch vielleicht angefeindet. Es war eine schwere, unbefriedigende Zeit, aus der die Leute gerne rauskommen wollten und fanden, dass Gott da auch seinen Teil dazu beitragen könnte. Ich lese uns aus Jesaja 63, Vers 15 bis Jesaja 64, Vers 3. Herr, schau doch herab vom Himmel, von deinem heiligen und majestätischen Thron. Warum setzt du dich nicht mehr mit ganzer Kraft für uns ein? Wo sind deine großen Taten? Warum hältst du dich zurück? Schlägt dein Herz nicht mehr für uns? Ist deine Liebe erloschen? Du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns und auch Jakob kennt uns nicht. Du, Herr, du bist unser Vater. Unser Erlöser, so hast du von jeher geheißen. Warum lässt du uns vom richtigen Weg abirren? Warum hast du uns so eigensinnig werden lassen, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Bitte, wende dich uns wieder zu. Wir sind doch immer noch deine Diener, das Volk, das dir gehört. Für kurze Zeit haben die Feinde dein heiliges Volk vertrieben und dein Heiligtum, den Tempel, zertreten. Es geht uns so, als hättest du nie über uns geherrscht, als wären wir nie das Volk des Herrn gewesen. Ach Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Lass uns deiner Erscheinung die Berge ins lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Komm mit Macht, so wie ein Feuer, das im Nu einen Reisighaufen verzehrt und Wasser zum Sieden bringt. Lass deine Gegner erfahren, wer du bist. Die Völker sollen vor dir zittern, denn du vollbringst so furchterregende Taten, wie wir sie uns nicht vorstellen können. Ja, komm doch herab, lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Denn noch nie ist einem so etwas zu Ohren gekommen. Seit die Erde besteht, hat noch niemand von einem Gott wie dir gehört oder einen Gott gesehen, der es mit dir aufnehmen könnte. Nur du kannst den Menschen, die auf dich vertrauen, wirklich helfen. Soweit mal dieses Gebet. Leider passt nicht auf eine Folie, es sind zwei Folien. Trotzdem würde ich euch bitten, einfach mal kurz die Köpfe zusammenzustecken und mal zu diskutieren, was für einen Titel könnte man diesem Gebet geben oder was für eine Kategorie von Gebet ist das für ein Gebet. Eine Minute für euch. Was habt ihr jetzt gehört und wie ordnet ihr das ein? So, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich vermute, die Minute ist jetzt um. Ist gar nicht so einfach, darüber ins Gespräch zu kommen. War jetzt vielleicht auch viel und schnell. Aber vielleicht können trotzdem der eine oder andere mal so einen Zuruf für einen passenden Titel für dieses Gebet machen. Ein Klagegebet, okay? Andere Vorschläge? Ein Hilferuf? Ein hoffnungsvoller Hilferuf? Ein Aufschrei der Verzweiflung? Leise rieselt der Schnee, das war, glaube ich, die Begleitmusik, die vorm Fenster stattfindet. Okay. Ich weiß, dass ich Konkurrenz habe, ja. Okay, vielen Dank. Ich glaube, es ist von allem irgendwas, was ihr gesagt habt. Es ist das Gebet von einem Zweifler, es ist ein Bittgebet, es ist ein Klagegebet, aber es ist auch Hoffnung drin. Und zum Schluss ist sogar noch so eine Spur von Lob und Anbetung drin. Das Gebet hat von allem irgendwas. Ich würde sagen, es ist ein ehrliches Gebet. Es ist kein schönes Gebet. Kein Gebet, das in 1000 Andachtsbüchern wieder abgedruckt wird und das von vielen gekannt und geliebt wird, wie zum Beispiel der Psalm 23. Aber ein Gebet, in dem jemand die verschiedenen Seiten seiner Meinung, seiner Gedanken, seiner Empfindungen im Blick auf Gott in Worte fasst. Und deshalb ist mir dieses Gebet irgendwie auch sympathisch, so verworren und so schwer verständlich es für uns heute ist. Weil ich glaube, dass man so beten kann, so ehrlich beten kann, unzensiert beten darf. Ich möchte mit euch auf ein paar Teile von diesem Gebet schauen, die ich da drin entdeckt habe. Zuerst habe ich so eine Kategorie von Klage oder Anklage gefunden. Warum setzt du dich nicht mehr mit ganzer Kraft für uns ein? Wo sind deine großen Taten? Warum hältst du dich zurück? Schlägt dein Herz nicht mehr für uns? Ist deine Liebe erloschen? Du, Herr, du bist unser Vater, müsstest dich doch eigentlich anders benehmen. Unser Erlöser, so haben wir dich seither genannt, sollen wir dich zukünftig auch noch so nennen. Warum lässt du uns vom richtigen Weg abirren? Warum hast du uns so eigensinnig werden lassen, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Bitte wende dich uns jetzt wieder zu. Wir sind auch noch deine Diener, das Volk, das dir gehört, für das du Verantwortung zu tragen hast. Aber uns geht so, als hättest du nie über uns geherrscht, als wären wir nie dein Volk, das Volk des Herrn gewesen. Scharfe Klage, wie sie immer wieder an verschiedenen Stellen in der Bibel vorkommt und wie sie vielleicht, wenn wir uns trauen, heimlich daheim auch bei uns vorkommt. Wenn es nicht so läuft, wie man das erwartet, wenn Katastrophen über uns hereinbrechen und Gott das nicht verhindert, was passiert, dann kriegt Zweifel hoch und dabei auch Ärger und Wut über Gott und Enttäuschung. Weil das dann nicht zusammenpasst. Das, was wir von Gott wissen und was wir von Gott erwarten und das, was wir mit diesem Gott oder ohne diesen Gott erleben in dieser Welt. Wir sind, glaube ich, immer versucht zu glauben, dass Gott uns vor allem bewahrt und beschützt, dass wir durch ihn immer auf der Gewinnerseite des Lebens stehen, immer Glück und Erfolg haben. Aber das Leben zeigt, dass es nicht so ist. Und das ist eine der ganz schwierigen Seiten an unserem Glauben, dass wir Gott alles Mögliche zutrauen und dass wir erleben, dass alles Mögliche passiert, was Gott nicht wollen kann. Böses, Schlimmes. Wenn uns das erwischt, dann fühlen wir uns von Gott verlassen. Dann stellen wir schnell die Frage, für die die Theologen Fachbegriff haben, Theodizee-Frage: Gott, gibt es dich überhaupt noch? Hast du uns vergessen? Interessiert dich unser Schicksal überhaupt noch? Ich glaube, dieses Gebet und diese Passage klingt in Gottes Ohren nicht sehr nett. Weil da ganz viel Misstrauen gegen Gott mitschwingt, Ärger, Enttäuschung. Diese Klage hat was Motziges, was Freches, was Aufmüpfiges. Aber vielleicht geht es auch gar nicht anders, wenn man so in der Krise steckt, wenn Schlimmes und Ärgerliches passiert. Ich glaube, man darf so beten. Ich glaube, Gott hält so ein Gebet aus. Ich glaube, es ist besser, ganz ehrlich und offen zu beten, so wie es einem ums Herz steht, als anständig und fromm zu beten. Allerdings will ich euch auch hinweisen auf eine merkwürdige Seite an dieser Anklage gegenüber Gott. Da wird nämlich Gott für was verantwortlich gemacht, für das vielleicht auch jemand anders verantwortlich sein könnte. Im zweiten Teil hier steht: Warum lässt du uns vom richtigen Weg abirren? Warum hast du uns so eigensinnig werden lassen, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Also da hat der Beter irgendwie erkannt, dass manches vielleicht nicht so richtig läuft und er auf der falschen Spur ist, dass er vom richtigen Weg abgewichen ist, dass er keine Ehrfurcht mehr hat vor Gott und eigensinnig autonom geworden ist gegenüber Gott. Aber dann nimmt er Gott dafür in Haft. Gott, du hättest es doch verhindern können. Du hättest es verhindern müssen. Du bist doch Gott. Du bist dran schuld, dass wir Mist bauen, dass mit uns so weit gekommen ist. Und an der Stelle wird diese Klage aus meiner Sicht ziemlich schräg, weil der Beter seine eigene Verantwortung, seine Verantwortlichkeit für sein Leben an der Stelle abstreitet und auf Gott abschiebt. Wenn ein Grundschulkind verschläft und zu spät zur Schule kommt, dann finde ich ja dieses Grundschulkind recht zu sagen: Papa, Mama, warum habt ihr mich nicht geweckt? Aber wenn dieses Grundschulkind jetzt plötzlich schon 18 ist, nachts nie ins Bett geht und einen eigenen Wecker im Zimmer hat, und dann nicht geweckt wird und verschläft und dann so den Eltern kommt und sagt: Also, hallo, warum weckt ihr mich nicht? Ihr seid schuld, dass ich zu spät komme. Dann würde ich sagen, läuft irgendwas schief und dann hat dieses 18-jährige Kind noch nicht begriffen, dass es erwachsen und verantwortlich und mündig ist und selber für sich sorgen soll. Und so ist auch in unserem Leben. Wir können nicht einfach sagen, wenn was schief läuft: Lieber Gott, du hättest das verhindern müssen. Wir dürfen nicht Gott in die Schuhe schieben, was uns selber gehört. Lass uns aufhören mit der Schuldschieberei auch gegenüber Gott. Lasst uns ehrlich sagen und ehrlich zugeben, was unser Anteil ist an der Misere, in der wir stecken. Was unser Anteil ist an dem Unrecht unserer Welt. Die Sonja hat das vorher schon so ein bisschen angetippt. Und lasst uns dann nicht sagen: Gott, du musst alles richten, sondern lasst uns kommen und sagen: Ich habe Mist gebaut. Ich bin eigensinnig geworden. Ich bin vom richtigen Weg abgeirrt. Ich habe keine Ehrfurcht mehr vor dir, Gott. Bitte vergib mir meine Schuld. Bitte hilf mir aus der Sackgasse, in die ich mich hineinmanövriert habe. So ein Gebet wird man Beichte nennen oder Bußgebet. Das fehlt in diesem Gebet. Aber das ist was Gesundes und Wichtiges und Gutes. Und wenn wir dann ankommen bei Gott als die Schuldigen, die ihre Schuld zugeben, dann dürfen wir uns gerne erinnern an die Geschichte, die Jesus erzählt hat vom verlorenen Sohn, der genau mit so einem Gebet, mit so einem Ausspruch gegenüber seinem Vater aufgetreten ist. Und sein Vater hat ihn in die Arme geschlossen und hat ihn wieder eingesetzt und hat die neue Gemeinschaft gefeiert. Wenn wir schuldig vor Gott treten, unsere Schuld eingestehen, dann gibt es ein Fest, weil Gott sich freut, dass wir zurückkehren. Die zweite Art von Gebet, die ich entdeckt habe, ist eigentlich auch nicht wirklich zu übersehen, also hat mich keine große Mühe gekostet, ist die Bitte. Die Bitte um Gottes Eingreifen. Die Bitte um ein starkes, ganz mächtiges Eingreifen von Gott. Herr, schau doch herab vom Himmel, von deinem heiligen und majestätischen Thron. SOS, hier sind wir, bitte guck mal her. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. So hast du von jeher geheißen. Herr, reiß doch den Himmel auf, komm zu uns herab. Lass vor deine Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Komm mit Macht, so wie ein Feuer, das ihm nur einen Reisighaufen verzehrt und Wasser zum Sieden bringt. Lass deine Gegner erfahren, wer du bist. Die Völker sollen vor dir zittern. Ja, komm doch herab. Lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Eine ganz eindringliche Bitte. Drei Gedanken zu dieser eindringlichen Bitte. Wer bittet, der erkennt und anerkennt seine Grenzen. Israel, Gottes Volk, liegt am Boden, lebt in Trümmern, schwach, ungeschützt, ausgesetzt den Feinden und versucht wieder auf die Beine zu kommen und merkt, allein kriegen wir es nicht hin. Und deswegen hat dieses Gebet so eine große Dringlichkeit. Menschen, die sich nicht selber helfen können, nicht mehr selber helfen können und ganz auf Gott angewiesen sind, beten dringlich und ernsthaft. Wie oft beten wir dringlich und ernsthaft? Wie oft ist uns klar, wie abhängig wir von Gott sind? Wie viele von meinen Gebeten sind Gebete aus der Komfortzone, mit denen ich nicht wirklich was verbinde oder erwarte, sondern die eben zu meinem christlichen Alltag irgendwie gewohnheitsmäßig dazugehören. Wie klar sind mir meine Grenzen, wie stark kann ich die erkennen und anerkennen? Das Zweite, wer bittet, der traut Gott was zu. Der Beter hier bittet, komm mit Macht, komm herab, lass vor deiner Erscheinung die Berge wanken. Der glaubt wohl, Gott kann was. Gott kann helfen. Ohne diesen Glauben und ohne das Vertrauen in Gottes Fähigkeiten macht das Beten irgendwie gar keinen Sinn. Ein bisschen Glauben gehört zum Beten und zum Bitten. Wobei, das mit dem Gottvertrauen ist ja manchmal so eine schwierige Kiste. Wir beten und denken vielleicht insgeheim gleichzeitig so ein Schwachsinn. Wie wenn Gott was ändern könnte oder wollte an meiner Situation. Jesus hat mal einen Mann getroffen, der wollte, dass sein Sohn geheilt wird. Aber irgendwie konnte er es auch selber gar nicht so richtig glauben, dass Jesus das hinkriegt. Und dann hat er so einen berühmten Satz gesagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und vielleicht müssen wir diesen Satz auch manchmal mitbitten, wenn wir ehrlich sein wollen. Und ihm wurde geholfen und seinem Sohn wurde geholfen. Für mich ist das ein ganz tröstliches Bibelwort, weil es deutlich macht, dass Gott auch mit meinem Kleinglauben, mit meinem Unglauben zurechtkommt und seine Hilfe nicht vom Grad meines Glaubens abhängig macht. Das Dritte, wer bittet, der rechnet damit, dass Gott sich auf seine Seite stellt. Wer bittet, der glaubt nicht nur, Gott kann, sondern der glaubt auch, Gott will. Gott will sich für mich und meine Belange einsetzen. Gott will mir helfen. Der Beter hier erinnert sich, du Gott bist unser Vater, unser Erlöser. Das weiß ich von dir, dass du ein Vater für mich bist und von daher auch aus einer Verantwortung für mich heraus auf meiner Seite stehst und dass du ein Erlöser bist, einer, der mich befreien kann aus Dingen, wo ich selber nicht mehr reinkomme. Dass du die Suppe mit auslöffelst, die ich mir eingebrockt habe. Du, Herr, bist bereit, auf meiner Seite zu stehen. Ich wünsche euch, wünsche mir immer wieder, dass es auch ganz tief in unserem Herz verankert ist, dieses Wissen, Gott will uns helfen und steht auf unserer Seite. Mein Fazit zu diesem Teil, bitten wir Gott, weil er uns helfen will und weil er uns helfen kann, weil er Möglichkeiten hat, die wir nicht haben. Zum Schluss noch kurz einen Blick auf eine dritte Art des Gebets, die ich ganz am Ende entdeckt habe. Wenn man will, könnte man das Anbetung nennen, bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall ist ein Blick da, wo irgendwie Gott ganz viel zugetraut wird und zugesprochen wird. Du vollbringst so furchterregende Taten, wie wir sie uns nicht vorstellen können. Ja, komm doch herab, lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Noch nie ist einem so etwas zu Ohren gekommen. Seit die Erde besteht, hat noch niemand von einem Gott wie dir gehört oder einen Gott gesehen, der es mit dir aufnehmen könnte. Nur du kannst den Menschen, die auf dich vertrauen, wirklich helfen. Da schwingt ganz viel Faszination, Zutrauen, Vertrauen in Gott mit. Der Beter, der anfangs noch Gott verantwortlich gemacht hat für sein mieses Schicksal, der sich ganz von Gott verlassen gefühlt hat, der beschreibt Gott jetzt hier am Ende seines Gebets in den höchsten Tönen. Du kriegst die Dinge hin, die wir uns gar nicht vorstellen können. Du kannst sogar Berge wackeln lassen. Nie hat die Erde von einem größeren Gott gehört wie dir. Ich weiß nicht, ob ihr es merkwürdig findet, aber irgendwie ist es doch überraschend, dass das Gebet so ein Ende nimmt. Wobei, das kommt in vielen Gebeten, in den Psalmen auch so vor. Vielleicht ist ein Zeichen dafür, dass im Gebet, im Prozess des Betens was passiert. Bestimmt kann man es psychologisch einfach erklären. Da kotzt sich einer so richtig aus, sagt, schreit sich von der Seele, was ihn quält und stellt dann seine Bitten vor oder seine Forderungen, sagt, was er braucht und plötzlich ist er wie befreit, hat alles los, fühlt sich leichter, kann auf einmal durchatmen, kommt wieder an seine Hoffnungen, an seinen Glauben ran. Und vielleicht brauchen wir manchmal so einen inneren Weg von der Klage und Anklage zur Bitte und erst dann geht es wieder zum Gottvertrauen und zum Lob. Mich hat es erinnert an Baubesprechungen jetzt, die wir hatten in den letzten Wochen drüben in der Pauluskirche. Da gab es einen Planer, der immer sich ausgekotzt hat und ganz hoffnungslos war und erst mal eine Viertelstunde erzählt hat, was alles nicht klappt und schwierig wird und warum das niemals fertig werden wird. Und dann war wieder alles gut. Vielleicht geht es uns auch so manchmal. Aber ich glaube, man kann auch noch was anderes da drin sehen. Beten ist ein Gespräch mit Gott. Da kommt ganz viel von uns, was in Worte gefasst wird, aber da kommt auch was von Gott. Da wird jemand von Gott berührt. Und da kommt Gott in das Leben von dem Beter hinein durch seinen Geist und dann verändert sich bei uns der Blickwinkel und die Gefühlslage und die Tonlage. Ich wünsche uns, dass uns das auch immer wieder passiert, dass uns Beten verwandelt und rausholt aus unserem Loch und einen neuen Blickwinkel auf Gott und seine Möglichkeiten und unsere Zukunft gibt. So, jetzt zu diesem Bibeltext heute. Er ist eine Einladung zum Beten. Echt authentisch, unzensiert sagen, was ich glaube, denke, fühle vor Gott. Dabei aber auch aufhören, meine Verantwortung, meine Schuld, mein Versagen zu kaschieren und auf Gott abzuwälzen. Und wenn das Leben bitter ist und mein Glaube wackelt, trotzdem beten, Gott bitten, von ihm erwarten, dass er was für mich tun kann und was tun will, weil er mein Vater ist, weil er für mich der Erlöser ist. Und dann hoffentlich durchbrechen dazu, dass man Gott wieder loben kann und über seine Liebe staunen kann. Soweit von mir. Wir machen jetzt genau das, was ich am Schluss gesagt habe. Wir werden jetzt Gott loben mit einigen Liedern. Wir werden uns auch dann am Ende dieser Phase zuwenden, nochmal in die Bitte, und werden euch Worte aus diesem Psalm auch nochmal begegnen. Wahrscheinlich wissen viele von euch auch schon, welches Kirchenlied genau diese Bibelstelle vertont hat.